Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ein Hallo nach da draußen und willkommen zur neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, den wir 2 Tage nach dem Spiel bei Union Berlin aufzeichnen. Es ist Sonntagmorgen und mit mir, Hanna Gobrecht, spricht jetzt mein Kollege Thomas Krüke. Hi Thomas.
Hallo Hanna.
Ich war in Berlin und hatte einen schönen Ausflug an die alte Försterei, kann ich nicht anders sagen, im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach. Wir quatschen jetzt über das 1:3 am Freitagabend, das Borussia auf Platz 18 festgepinnt hat. Wir sprechen auch noch über die Vorstellung von Ruven Schröder und wir blicken noch auf die nächste Aufgabe, vor der einem als Gladbach-Fan ein bisschen Angst und Bange werden könnte, wenn man auf das Spiel gegen die Bayern blickt. Thomas, ich erlaube mir mal die saloppe Frage, weil auf dem Fußballplatz sind solche Wörter ja auch erlaubt. Wie tief steckt Borussia denn jetzt nach 7 Spieltagen tatsächlich in der Scheiße?
Ja, wie tief? Ich habe das vor dem Union-Spiel schon thematisiert in einem Text. Wie geht man damit um? Sagt man, es sind erst 6 Spieltage gespielt oder es sind schon 6 Spieltage hinter sich gebracht? Also ich sag gerade jetzt auch mal mit dem Blick auf das Union-Spiel, es sind auf jeden Fall schon jetzt mittlerweile 7 Spieltage. Das ist ungefähr ein Fünftel der Saison. Und deswegen steckt Borussia sehr, sehr tief drin, wenn man sich das Spiel anguckt, weil man sich fragt, wie die Mannschaft es schaffen will, die richtige Einstellung zum Abstiegskampf zu finden, wenn sie schon nicht die Einstellung findet, das Spiel bei Union richtig anzugehen, obwohl der Trainer vorher sagt, wir werden uns nicht überraschen lassen. Und dann sieht man die Anfangsphase, die ersten paar Szenen haben ja schon genügt, um zu wissen, das hat nicht geklappt mit der Einstellung.
Jetzt sind wir direkt drin im Spiel. Du hast die ersten Szenen angesprochen. Da gab es dann dieses Duell mit Joe Skelly, der irgendwie so hilflos ist, nicht richtig zum Kopfball geht. Moritz Nikolas da in die Bredouille bringt eben ja den Unionern die erste Ecke ermöglicht. Also da sehe ich auch Skelly definitiv einfach mehr in der Verlosung als Nikolas. Ja, und dann der Eckball. Und ich glaube, Döki, der ja nicht das erste Mal gegen Gladbach getroffen hat, hat sich da am Fünfer relativ allein gefühlt. Nico Elvedi, Marvin Friedrich, die dafür prädestiniert sind, solche Kopfballduelle eben zu verteidigen, gerade am Fünfer. Ja, und dann waren es, ich glaube, 3 Minuten gespielt und es stand 0-1. Und da dachte ich mir, das könnte ein langer und schwerer Abend werden. Und der wurde es dann ja auch hinten raus.
Ja, der wurde es auf jeden Fall. Also ich meine, man muss klar sagen, so ein Döki ist schwer zu verteidigen. Er ist sehr, sehr groß gewachsen, er ist sehr kopfballstark. Er kommt natürlich mit Schwung in diesen Ball rein, aber Eugen Polanski hat es auch gesagt, Marvin Friedrich ist ja auch gerade auch wegen seiner Kopfballstärke in die Mannschaft gekommen, um die Standards gut zu verteidigen gegen Union. Hat nicht geklappt. Es gab auch viel zu viele Standards und du hast es schon angesprochen, Joe Skelly in dieser Szene. Das mag von seiner Positionierung her ein unangenehmer Ball sein, aber ich meine, dafür ist er Bundesligaspieler, dass er den klärt, dass er den gar nicht erst auftitschen lässt. Und ja, das hat den Ton gesetzt. Und das ist eine Sache, die wir aus den vergangenen Jahren viel zu häufig kennen von Borussia, dass sie gerade in solchen Spielen zu lange braucht, um drin zu sein. Es gab ja dann Phasen, wo die Mannschaft die Oberhand bekommen hat, dadurch, dass sie einfach spielstärker eigentlich ist als der Gegner. Union wollte ja gar nicht den Ball haben und so eine Führung spielt ihnen dann ja auch komplett in die Karten. Insofern, das ist wieder so ein Fehlstart gewesen, den wir oft genug schon gesehen haben und der eben die Zweifel daran wachsen lässt. Wie soll das eigentlich in den kommenden Wochen sein? Weil die Auswärtspartien, die Aufgaben, die da vor Gladbach stehen, die werden sich ja nicht ändern. Die nächsten Gegner heißen St. Pauli, Heidenheim und Mainz. Ich rede jetzt nur von den Auswärtsspielen. Und da weiß man, wenn man die Namen hört, das wird sich nicht ändern. Und da muss die Mannschaft schleunigst ein anderes Gesicht zeigen, eben von Anfang an viel mehr Initiative und viel mehr Entschlossenheit im Kampf und in der Arbeit gegen den Ball zeigen, weil sonst werden sie wieder das ein oder andere Mal bedröppelt reinschauen danach.
Du hast die Anfangsphase angesprochen, dazu gehörte ja dann auch das 0:2 in der 26. Minute und das war eben auch was man schon so oft gesehen hat. Es war bei diesem 0:1 eine Mischung aus nicht konzentriert genug, Schlafmützigkeit, auch eine gewisse Schärfe, da gibt's ja ganz, ganz viele Attribute, die man da nennen kann. Andere würden noch von Willen sprechen, Eugen Polanski sprach später auch von Feuer und Mentalität, die da eben gefehlt hat. Ja, und vor dem 0:2, wie Ansa da vor dem Strafraum an den Ball kommt und an allen Gladbachern so vorbeigehen kann, als wären das irgendwelche Fahnenstange. Das muss man so sagen. Das ist nicht Bundesliga-tauglich. Wir sprechen da jetzt auch nicht davon, als sei Union individuell einfach eine Übermannschaft. Aber es war wieder was, mit dem Gladbach total überfordert war und wo man dann auch da nach einer halben Stunde im Stadion sitzt und so denkt, ja, läuft ja eigentlich alles wie immer. Und ich hatte einen Berliner Kollegen neben mir von der dpa, da meinte ich dann nach dem 0:2, jetzt darf Union nicht aufhören, die müssen vor der Pause auf das 3:0 gehen, weil dann ist der Deckel auf diesem Spiel absolut drauf. Und dann kam aber das, was man auch von Union dann so ein bisschen erwartet hat, davon konnte dann Gladbach profitieren.
Aber bevor ich jetzt auf den Anschlusstreffer komme, vielleicht auch so ein bisschen mein Gedanke, der mir gestern auch noch gekommen ist, am Samstag, was das 0:2 angeht. Ich denke, viele von euch werden das Topspiel gesehen haben zwischen Bayern und Dortmund. Und wenn man da Harry Kane, ich weiß jetzt nicht genau, welche Minute es war in der Schlussphase, dort in einen Schussversuch der Dortmunder kurz vor der Strafraumgrenze wieder da reinrauscht und reingerätscht. Wenn man das sieht und wenn man dann diese Szene zum 0:2 sieht, ne, vielleicht nicht zu 100% vergleichbar, aber letztlich den Spieler vor dem Strafraum zu stoppen. Ich will ja nicht, dass Borussias Abwehrspieler wild im 16er umhergrätschen. Dann gibt's Strafstöße, das braucht auch keiner. Solche Phasen hatten wir auch in den vergangenen Spielzeiten, wo es zu viele Strafstöße gab. Aber man muss diese Gefahr früh genug bannen, weil irgendwann ist es zu spät. Und das ist nicht passiert in der Szene. Das ist dann so ein bisschen alibimäßig, ein bisschen mitstochern dort. Aber passiert letztlich nichts. Und dieses, was ich eben auch schon sagte, zum einen Entschlossenheit, Konsequenz und zum anderen einfach Spieler zu haben, die dann die Initiative ergreifen. Ich will den Ball jetzt klären. Das ist zu wenig. Wir kommen ja gleich noch auf das 1:3. Da ist das ja auch ganz, ganz deutlich zu sehen. Und da hat ja auch Rocco Reitz nach dem Spiel was zu gesagt. Aber du hast es angesprochen, selbst nach dem 0:2 war es nicht so, dass dieses Spiel zwingend hätte verloren gehen müssen. Gladbach ist besser ins Spiel gekommen, hat dann ja gezeigt, wenn sie die Kontrolle gewinnen, wenn sie mehr Ballbesitz haben und wenn sie es dann schaffen, auch das ein oder andere Mal mit Tempo nach vorne zu spielen, dann ist Union verwundbar. Es kam ja dann relativ schnell der Anschlusstreffer durch Haris Tabakovic. Da war noch viel Zeit und es gab ja dann danach auch Phasen, wo Gladbach am Drücker war, sage ich jetzt mal, ohne sich viele Torabschlüsse herauszuarbeiten. Aber da sieht man eben, dass Union etwas anders verteidigt hat als die Gladbacher. Für Haris Tabakovic war es ein persönliches Erfolgserlebnis. Hat jetzt, glaube ich, das dritte Mal in der Startelf gespielt, hat sein drittes Saisontor erzielt. Auch diesmal in einer etwas anderen Form als sonst. Wir kennen ihn ja bisher jetzt in Gladbach vor allen Dingen als Zielspieler von Flanken, Hereingaben, Standards, also als Kopfballspieler. Den hat er sehr präzise reingeschossen nach der Vorarbeit von Yannick Engelhardt. Ein einzelnes positives Erlebnis, sage ich mal.
glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich mit Yannick auch über die Offensive gesprochen. Und ja, außer Tabakovic ist uns da auch nicht viel eingefallen. Und ich finde, das war dann auch in der zweiten Halbzeit zu sehen. Du hast es ja auch schon angedeutet. Klar, Borussia ist da mehr in die gegnerische Hälfte vorgedrungen. Aber riesige Chancen gab es da ja jetzt auch nicht. Es gab diesen Schuss von halb rechts. Ich glaube, das war unmittelbar vor dem Viererwechsel von Rocco Reitz, der dann aber auch das Tor verfehlt hat. Dann gab es noch den Volley, also diesen Volley-Drehschuss von Tabakovic, der übers Tor geht. Ja, aber viel mehr war dann auch nicht. Tabakovic, muss man sagen, macht dann ja sogar noch ein Tor. Da war er klar im Abseits. Ich war trotzdem beeindruckt, wie er den da aus 14 Metern dann einfach in die Ecke schießt. So muss das dann aussehen. Und man kann jetzt über Tabakovic sagen, ja, er ist immer noch nicht der Spieler, der jeden Ball festmacht. Ja, er hat immer noch zu viele Fehlpässe mitunter dabei. Ja, er steht das ein oder andere Mal zu viel im Abseits, definitiv. Aber drei Tore in 6 Spielen, wenn das so weitergeht, dann ist das bis Winter die Torverstärkung, die sich Gladbach gerade auch mit Blick auf das, was das jetzt gekostet hat. Es ist halt auch nun mal nur eine Laie, die man sich da wünschen konnte. Also ihm ist da nicht so viel vorzuwerfen. Eher seinen Mitspielern, die da eben auch nicht in der Lage sind, für mehr Torgefahr zu sorgen. Jetzt ruhen natürlich so ein bisschen die Hoffnungen auf Franck Honorat. Aber das ist ja dann auch irgendwie die Krux. Franck Honorat ist zurück. Und der Einzige, dem da jetzt wirklich zuzutrauen ist, Honorat Flanken zu verwerten, ist eben Haris Tabakovic.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich würde da aber noch einen anderen Punkt mit einwerfen. Da geht es eben halt auch darum, dass man eine vernünftige Strafraumbesetzung hinbekommt, dass der Rückraum so besetzt ist, dass man zweite Bälle gewinnen kann. Also das, was Union geschafft hat, das hat Gladbach halt bei den Hereingaben, die dann von Honorat kamen, nicht geschafft. Weil Tabakovic kann ja nicht überall sein. Er kann nicht auf den ersten Pfosten laufen und gleichzeitig am zweiten Pfosten einnicken oder andersrum. Also es muss ihm da natürlich entsprechend geholfen werden. Da braucht es Spieler, die nachrücken, die mit Vehemenz in den Strafraum drängen. Fehlen vielleicht ein bisschen diese Spielertypen, weil sie zurzeit nicht zur Verfügung stehen. Schutto Maschino war krank. Robin Hack ist noch verletzt. Von Tim Kleindienst brauchen wir jetzt gar nicht sprechen. Insofern fehlen vielleicht dann so ein bisschen die Profile. Aber dann müssen halt andere nachrücken. In der Phase, als Franck Honorat die Flanken geschlagen hat, waren ja dann Kevin Stöger und Gio Reyna schon auf dem Feld. Also es braucht einfach dann eben auch dort Entschlossenheit nachzurücken, den Strafraum so zu besetzen, wie das nun mal nötig ist bei einem Stand von 1-2. Da muss man auch ein bisschen was riskieren. Da muss dann auch mal ein Mittelfeldspieler mit durchlaufen. Man kann sich eben nicht nur auf Haris Tabakovic in den kommenden Wochen noch darauf vertrauen, dass er die Kohlen da aus dem Feuer holt.
Ja, und dann das 1-3. Da sage ich normalerweise, wenn eine Mannschaft auf ein Tor geht und alles nach vorne wirft und dann in der Schlussphase ausgekontert wird und dann sich das dritte fängt, dann sage ich, ja, okay, geschenkt, kann passieren. Aber auch da, es war wieder ein Standard, der zu dem Tor geführt hat, ein Freistoß. Friedrich ist es, meine ich, der den Ball da zuerst rausköpft. Ja, und dann hat sich Rani Khedira, glaube ich, auch gefragt, oh, warum stehe ich denn hier so alleine? Da kann ich den doch mal eben an allen vorbei ins Tor schießen. So war's. Und ja, Rocco Reitz, du hast es eben schon angedeutet, hat ja dann nach dem Spiel ein Interview gegeben, wie er es schon so oft geben musste in dieser Saison, weil einfach immer wieder ja, Erklärungen gebraucht werden oder nach Erklärungen gefragt wird, wie denn diese Abwesenheit da zustande kommt. Und Thomas, ich muss sagen, Rocco Reitz hat da für mich in diesem Interview schon ziemlich viel offenbart. Also man konnte richtig merken, ja, es arbeitet in ihm und ja, die Sieglos-Serie, die steckt da ganz schön im Kopf.
Absolut. Ich glaube, der meist von ihm formulierte Satz ist, glaube ich, in dieser Saison ist es viel zu leicht. Also es ist viel zu leicht für den Gegner, Tore zu erzielen. Das 3-1 war da sinnbildlich für. Und ihm fehlen da im Grunde ja auch die Erklärungen für, wie das sein kann. Dass, also ich meine, ich glaube, da war es ja tatsächlich dann so, dass er diese Szene dann auch nochmal vorgespielt bekam und da auch erst nochmal realisiert hat, wie lang der Ball nach der Kopfballabwehr von Marvin Friedrich in der Luft war. Und kein Gladbacher sich dazu befähigt sieht, jetzt diesem Ball dann entschlossen hinterherzugehen, um wenigstens zu blocken, wenn er denn nicht schon in eine richtige Zweikampfsituation mit Rani Khedira kommt, dass jemand vielleicht sogar in ein Kopfballduell mit dem Spieler gehen kann und den Ball noch wegköpfen kann. Joe Skelly, Lukas Ulrich, die waren, glaube ich, da halbwegs, ich sag's jetzt mal so, in der Nähe, aber auf jeden Fall waren das Spieler, die hätten eingreifen können. Ja, und dann schlägt der Ball ein und alle gucken sich nur gegenseitig an. Und das ist halt einfach, das ist zu wenig. Das hast du eben auch schon gesagt, das hat dann mit Bundesliga-Fußball nichts zu tun. Und wenn man dann weiß, dass das eben eine der Stärken ist von Union, diese Situation zu nutzen, wenn sie selber nicht, sagen wir mal, spielstark in dem Sinne sind, sondern eben dann zweite Bälle, Standards ausnutzen. Auftrag verfehlt, sage ich dann. Das ist einfach zu wenig und dann kann man sich nicht wundern, dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann, dass man nicht punkten kann und dass man jetzt nach 7 Spieltagen sich in eine Situation manövriert hat, die äußerst prekär ist.
Und man darf sich zu Recht die Frage stellen, 8 Spiele sind es jetzt noch bis Weihnachten, wie soll Gladbach in der Form, in der Situation gegen die Gegner, die da noch kommen, in diesem Jahr überhaupt noch ein Bundesligaspiel gewinnen? Nach dem Spiel hängende Köpfe, wie in den vergangenen Wochen so oft. Und die Gladbach-Fans sind dann zu den, ich glaube, es waren so rund 2500, die mitgereist sind oder die eben da ins Stadion durften, sind dann zur Kurve gegangen, haben da für die Situation, in der sie stecken, schon aufmunternde Worte bekommen. Aber es gab auch ja eine Botschaft vom Vorsänger, also von den Ultras sozusagen, die schon unmissverständlich war. Also da wurde eine Ansage gemacht. Ich habe mir die hier nochmal aufgeschrieben, einfach damit ihr sie alle gehört habt und lese euch die hier einmal vor. Da hieß es durchs Megafon: Wir sind unwichtig, ihr seid unwichtig. Der Verein ist das Größte, was wir haben. Irgendwann werden wir alle nicht mehr da sein. Dieser Verein darf nicht untergehen, vor allem nicht so. Wir haben jetzt noch 27 Spiele plus Pokal. Reißt euch den Arsch auf in jedem Spiel. Wir werden es immer honorieren, egal ob ihr verliert, aber zerreißt euch. Wenn nicht für den Verein, dann für uns.
Ich kann das nachvollziehen, was die Fans den Spielern nach dem Spiel dort mit auf den Weg gegeben haben. Es folgt jetzt das Spiel gegen die Bayern. Das ist wahrscheinlich, da werden wir ja gleich noch drauf kommen, so ein bisschen so ein Spiel, was man vielleicht für sich sehen muss, aber die Aufgaben danach, da wird der Druck groß sein. Es wird trotz der ganzen Konstellation, trotz der Form zurzeit, wird es natürlich die Pflicht geben, sage ich jetzt mal, ein Heimspiel gegen einen Zweitligisten im Pokal, der KSC wartet dann, darin bestehen, dass man das Spiel gewinnt. Und dann kommen hintereinander in der Bundesliga St. Pauli, Köln, Heidenheim. Ich glaube, das kann sich jeder ausmalen, was dort vonnöten sein wird, um eine sportliche Wende einzuleiten, die es wahrscheinlich gegen die Bayern eben noch nicht geben kann. Und insofern jetzt komplett draufhauen, jetzt schon irgendwie seine völlige Enttäuschung herauszulassen an Richtung Spieler, wäre dann mit Sicherheit jetzt vor dem Bayern-Spiel auch das falsche Signal. Jetzt nochmal Mut machen, aber eben auch ganz klar ermahnen: Leute, so geht das nicht. Die Worte, die Eugen Polanski vor dem Spiel gewählt hat oder in der Woche, die scheinen verhallt zu sein. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer hat verstanden, wie es zurzeit um den Club bestellt ist, wie es um die Mannschaft bestellt ist. Gladbach hat keine gute Antwort geliefert am Freitagabend und jetzt gilt es, sich so gut wie möglich gegen die Bayern aus der Affäre zu ziehen und dann Ergebnisse einzufahren. So einfach ist das.
Es sagt ja auch schon viel über die vergangenen Monate aus, wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten und zu sagen, ja, und danach geht's zum FC St. Pauli und dann das Derby und Heidenheim, das zeigt ja irgendwie, oder es klingt ja durch, dass wir Gladbach da eben jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen nicht so viel zutrauen. Und die, ich sehe es so ein bisschen als Warnung der Fans eben, gerade auch, weil sich Richtung Derby die Lage immer weiter zuspitzt. Und wenn man im Derby so Tore kassiert und so zu Hause ein Derby verliert, dann wird es, glaube ich, ein bisschen ungemütlicher für die Spieler als da am Freitag. Natürlich, das macht keiner mit Absicht. Auch Eugen Polanski muss einem leid tun in so einer Situation, weil er ja erst einmal Profitrainer ist und dass das auch seine Chance ist, sich in der Bundesliga zu beweisen. Und natürlich denkst du dir da auch am Freitagabend als Trainer nach 3 Minuten, ja, super, ganze Spielvorbereitung, ganzer Matchplan irgendwie schon über den Haufen geworfen. Ich finde ja auch Eugen Polanski bisher in seiner Kommunikation sehr erfrischend und auch klar, immer so ein bisschen verbunden mit ein bisschen Witz und auch dieser Menschlichkeit, die man vielleicht hin und wieder bei der Ernsthaftigkeit von Gerardo Seoane vermisst hat. Am Freitag aber, Thomas, auf der Pressekonferenz hatte ich so einen kleinen Moment, wo ich dachte, ah, das könnte ihm jetzt erstmal so ein bisschen auf die Füße fallen. Und zwar habe ich gefragt, ob er die Mannschaft denn bereit sieht, diesen Abstiegskampf, der es für mich nach 7 Spieltagen ist, anzunehmen. Und er hat geantwortet und sein erster Satz war, ich weiß nicht, ob das Abstiegskampf ist. Das ist einfach die Tabellensituation. Und da sag ich, okay, wenn der Trainer sowas sagt, wie sollen denn die Spieler verstehen, dass das Abstiegskampf ist?
Also in Summe, du hast es ja, bevor ich jetzt auf den Satz vielleicht eingehe, hast du schon gesagt, das sehe ich genauso, dass das Eugen Polanski bisher sehr, sehr gut gemacht hat, dass er sehr klar ist in seinen Aussagen, da eine gewisse Ruhe, eine gewisse Coolness ausstrahlt. Er weiß um seine Aufgabe und wie schwierig die auch ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er halt auch eben dieses Gesicht der Mannschaft kennengelernt hat in diesen wenigen Wochen schon, dass auch alle anderen Trainer vor ihm in den letzten Jahren auch kennenlernen musste, eben so dieses, dass man nicht nachvollziehen kann, egal was man mit dem Team gemacht hat in der Woche davor, dass dann so etwas dabei herauskommt, eben vor allen Dingen so eine Anfangsphase. Ich meine, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Da können wir jeden Trainer jetzt nennen, der hier, sagen wir mal, seit Marco Rose gearbeitet hat. Und selbst Marco Rose hat das in seinem zweiten Jahr häufiger angesprochen, dass da so eine gewisse Sorglosigkeit irgendwo da ist in der Arbeit gegen den Ball und auch in der Arbeit gegen so gewisse Arten von Mannschaften. Also das haben wir ja auch schon seit Jahren, dass wir immer gegen dieselben Teams darüber sprechen müssen. Da war nicht genug da. Und ich glaube, das lernt er jetzt auch schon wieder kennen. Das ist ja das ein bisschen das Erschreckende, dass sich das so durchzieht, obwohl die Mannschaft mittlerweile fast rund erneuert ist. Und jetzt vielleicht noch nicht von Abstiegskampf selber reden zu wollen oder das vielleicht ein bisschen anders zu interpretieren. Ich würde es jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber ich glaube, dass er schon jetzt gemerkt hat, ich habe ja auf jeden Fall Zeit mit der Mannschaft. Hat er ja auch selber gesagt, ich muss dann vielleicht nochmal anders ran. Ich muss noch eine andere Ansprache finden. Also das wird ihm schon was, intern wird ihm das schon was gezeigt haben, dieses Spiel. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass er das in 2 Wochen vielleicht auch nochmal anders, also dass er das dann anders sagen würde, wenn er die Frage wiedergestellt bekommt.
Ruven Schröder hat ihm ja dann auch nochmal bei Union Berlin den Rücken gestärkt nach dem Spiel. Das hat er auch schon am Donnerstag, aber er weiß natürlich auch, ne? Also er ist ja, jetzt geht auch nicht blauäugig an die Sache und weiß, dass da eben Ergebnisse her müssen. Jetzt ist die Frage, also klar, das Bayern-Spiel und auch das Pokalspiel, das wird Eugen Polanski auf jeden Fall noch machen dürfen. Wenn du mich jetzt fragst, auch das St. Pauli-Spiel. Aber, also ich möchte gar keine Trainerdiskussion entfachen. Aber wie verzwickt oder schwierig ist denn diese Situation, wenn du einen Trainer hast, auf den du setzen willst, der auch in der Mannschaft ankommt, der in der Außendarstellung bisher einen guten Job macht, Aber wann ist denn da der Punkt, wann es einfach dann vielleicht doch nicht mehr geht, ohne jetzt zu weit in die Zukunft vorauszublicken? Aber das wäre ja nochmal, es wäre ja das Worst-Case-Szenario für diesen Verein, wenn wir jetzt dann im November darüber sprechen, dass vielleicht doch jemand anderes diesen Trainerjob übernehmen muss.
Ja, das ist eine ganz schwere Konstellation. Ich denke, dass es Ruven Schröder grundsätzlich gelungen ist, auf seiner Antritts-PK einen guten Eindruck zu machen. Und in der Frage nach dem Trainer ist er ja ein bisschen unkonkreter geblieben, oder besser gesagt, hat dann halt nur gesagt, ja, die Überzeugung ist da, aber wir geben uns kein Zeitfenster. Ja, ich denke, das zeugt halt einfach von Realismus. Er kennt das Geschäft, er weiß, wie schnell sich, sagen wir mal, Stimmungen entwickeln können, wo du vielleicht in eine Situation kommst, wo du sagst, wir müssen jetzt nochmal handeln, wir können jetzt nicht warten, bis sagen wir mal, die Abstiegsgefahr so groß ist, dass nichts mehr zu retten ist. Insofern ist das natürlich ein Instrument, den Trainer nochmal zu wechseln, den er im Auge behalten muss, auch wenn er das nicht will und wenn der ganze Verein das nicht möchte. Und sich dann eben so zu äußern und jetzt keine Garantie auszusprechen für irgendeinen Zeitraum, noch eben, das wäre ja sowieso Blödsinn, irgendwie ein Ultimatum zu stellen von wegen 3 Punkte aus so und so viel Spielen, wobei 3 Punkte ist jetzt auch schon niedrig gefasst. Also das macht keinen Sinn. Insofern ist das... Da gebe ich dir recht, eine sehr verzwickte Situation und die Mannschaft ist gefordert. Das ist nun mal, denn natürlich gehört der Trainer, gehört Eugen Polanski dazu, er muss die Mannschaft einstellen. Aber ich nehme da die Spieler absolut in die Pflicht, wenn sie schon sagen, dass sie sich gut eingestellt gefühlt haben von Gerardo Söhane. Wenn ich jetzt, das ist ja gar noch gar nicht so lange her, ich war in Stuttgart, ich habe das Spiel in Stuttgart gesehen. Da lag es ja nicht am Matchplan oder da, dass die Mannschaft nicht gut eingestellt war. Da war es vor allen Dingen ein individueller Patzer, der zur Niederlage geführt hat. Und wenn die Mannschaft das nicht schafft, das abzustellen, dann wird es jeder Trainer schwer haben. Dann wird es auch der nächste Trainer schwer haben, der kommen sollte, wenn es mit Eugen Polanski in ein paar Wochen nicht weitergeht. Also insofern, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und ich meine, das ist ja eine ganz entscheidende Sache auch gewesen, warum man wahrscheinlich an Gerardo Söhane auch so lange festgehalten hat, weil man ja auch immer wieder gesehen hat, man kann nicht alles am Trainer festmachen. Und das zeigen ja jetzt auch diese Wochen nach Gerardo Söhane. Der Befreiungsschlag hat es noch nicht gegeben. Es hat 1-2 ziemliche Enttäuschungen gegeben. Insofern, die Probleme bestehen weiterhin.
Und man merkt jetzt vielleicht eben, dass dieser Wechsel auf der Trainerposition auch einfach zu spät gekommen ist, beziehungsweise, dass man im Sommer da dann auch wertvolle Zeit verschenkt hat. Man kann ja jetzt bei Union, wenn man sich die Gegentore anguckt, Thomas, das waren ja keine Tore, die damit zusammenhängen, ob du jetzt mit einer Dreierkette spielst, ob du jetzt mit einer Viererkette spielst, sondern das waren ja Tore, die sich gerade dann diese beiden Standardtore auch, die sich ja mit jedem System dieser Welt vermeiden lassen. Eugen Polanski probiert viel, auch personell war es ja dann doch ein bisschen überraschend, nicht, dass Jens Kastrop an und für sich angefangen hat, den haben wir hier in den vergangenen Wochen auch schon mal öfter gelobt, weil seine Art und Weise, dieses Aggressive der Mannschaft einfach gut tut, aber weil mit Lukas Ulrich und Luca Netz da eben zwei Spieler auf der Bank saßen, für die ja eigentlich diese Position als Schienenspieler eher gemacht ist. Und auch diese Viererwechsel, das mag überrascht haben, dass es dann 4 Leute waren nach einer Stunde, aber da dachte ich mir auch, ja, warum nicht jetzt? Es ist ein guter Zeitpunkt für Franck Honorat und Gio Reyna, zumindest eine halbe Stunde Spielzeit zu bekommen. Und vielleicht hilft es ja, dass man 4 Offensive reinbringt. Also beziehungsweise Lukas Ulrich würde ich da jetzt vielleicht nicht als den Offensiven bezeichnen. Aber das war auch wieder sowas, wo man so von außen das Gefühl hatte, ja, ich kann das jetzt nachvollziehen, warum er das so macht. Und da hatte ich bei Gerardo Söhane schon öfter als bei Polanski die Situation, wo ich dachte, okay, warum macht er das jetzt so? Verstehe ich nicht. Und das habe ich bei Polanski grundsätzlich seltener.
da haben wir ja gerade drüber gesprochen, es hat jetzt letztlich am Ergebnis sich das nicht positiv ausgewirkt. Und das ist das, was du jetzt ja gerade auch sagtest. Die Gegentore, die haben nichts mit System, mit Grundausrichtung oder sonst was zu tun. Das ist die Einstellungssache, will ich mit aller Macht diesen Ball verteidigen. Und deswegen, ich bin da insofern, was jetzt einzelne Maßnahmen vielleicht innerhalb eines Spiels angeht, bin ich jetzt, sage ich mal, vorsichtig, dass ich da jetzt zu viel hineininterpretiere. Grundsätzlich konnte ich den Viererwechsel auch absolut nachvollziehen. Und Jens Kastrop, um jetzt nochmal auf die spezielle Personalie einzugehen, hat das meines Erachtens sehr, sehr gut gemacht. Er war der beste Feldspieler bei Gladbach, meines Erachtens. Und insofern, die Sachen sind in dem Sinne aufgegangen, aber am Ergebnis hat's nichts mehr geändert, dass es negativ ausgegangen ist für Borussia.
Genau, und Ruven Schröder hatte ja am Tag nach dem Spiel, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, ist er 50 geworden, hatte da nichts zu feiern. Am Donnerstag war die offizielle Vorstellung, Thomas. Wir beide waren auch da vor Ort mit Yannick Sorgatz. Und das, was mir da am meisten hängen geblieben ist, ist schon, okay, das ist wirklich, also nicht, dass das einen dann jetzt überrascht, aber man kriegt es halt da mal 40 Minuten vor Augen und vor Ohren geführt. Das ist im Vergleich zu Roland Wirkus wirklich ein Upgrade in Sachen Kommunikation und Außendarstellung. Wie ist denn Ruven Schröder da bei seinem ersten offiziellen Termin bei dir angekommen?
Jetzt ist Ruven Schröder ja kein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga. Auch wir kennen ihn seit Jahren, aber natürlich in der Funktion, die er jetzt hat bei Borussia Mönchengladbach, da gerade auch so bei so einem ersten Termin, da schaut man nochmal viel genauer hin und hört nochmal viel genauer zu. Also er hat auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, einen sehr klaren Eindruck, hat versucht, auf der einen Seite natürlich realistisch und demütig rüberzukommen, auf der anderen Seite auch irgendwo herauszustellen, was Borussia Mönchengladbach natürlich für eine Strahlkraft hat, mit was für einem Selbstvertrauen oder mit was für einem Selbstbewusstsein die Mannschaft eigentlich auf dem Feld, sagen wir mal, agieren kann. Das hat sie natürlich jetzt in Berlin einen Tag später nicht auf den Platz bringen können. Aber sein Auftritt war klar. Man spürt bei ihm die Erfahrung, die er gesammelt hat, bei verschiedenen Clubs mit ganz verschiedenen Herausforderungen auch. Da waren auch Traditionsclubs dabei. Er weiß, wie er damit umzugehen hat, was er da, auf welcher Klaviatur er da, denke ich mal, spielen muss, gerade jetzt auch in so einer schwierigen Situation. Und ich glaube, das kam auch ganz gut rüber, dass er diese Herausforderungen auch mag. Klar, er würde sich mit Sicherheit wünschen, jetzt zu starten und Gladbach würde ein bisschen besser dastehen. Aber ich glaube, das nimmt er jetzt an und das kam rüber. Und insofern war das ein gelungener erster Auftritt, der leider mit dem Spiel jetzt aus seiner Sicht keine Fortsetzung gefunden hat.
Die News vom Donnerstag waren dann ja auch noch unter anderem, dass Ruven Schröder, der ja den Titel Head of Sports trägt, kein Geschäftsführer ist. Das war er zuletzt bei RB Salzburg. Stefan Stegemann hat auch betont, dass sie aktuell nicht auf der Suche sind nach einem zweiten Mann. Das war ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben, sondern vielmehr, dass Ruven Schröder jetzt erstmal loslegen soll und dass er dann eben vorgeben soll, ob da noch jemand gebraucht wird, dass er der Entscheider sein soll, wie sich diese Abteilung Sport künftig aufzustellen hat. Also bleibt's offen. Ja, mal schauen, ob dann, ich habe da mehrere Szenarien im Kopf. Also ich kann mir vorstellen, dass Ruven Schröder vielleicht Zeitpunkt X nächsten Sommer oder wann auch immer vielleicht zum Geschäftsführer aufsteigt und dann jemand kommt, der dann unter ihm als Sportdirektor oder wie es dann auch immer bezeichnet wird, arbeitet. Oder eben, dass Ruven Schröder sagt, nee, das passt alles so und dann geht's in dieser Konstellation erstmal weiter. Er hat ja so ein bisschen schon einen Ausblick darauf gegeben, was er transfertechnisch vorhat. Also das fand ich dann auch gut, dass er da direkt gesagt hat, ja, defensiv sind wir eigentlich, was die Anzahl der Leute angeht, das ist nicht das optimale Szenario, hat er, glaube ich, wörtlich gesagt. Und dass man da auf jeden Fall sich nach einer Verstärkung im Winter umsieht, das kann ein Innenverteidiger sein, das kann ein Außenverteidiger sein. Aber da hat man ja jetzt eigentlich auch, sollte man meinen, genügend Zeit, das so vorzubereiten. Und das habe ich auch so ein bisschen als Ansage an die Mannschaft verstanden. Er hat sinngemäß gesagt, so ja, ich werde mit den Spielern sprechen, werde mir ein genaues Bild von allen machen und der Lage. Und wer da im Winter mir signalisiert, dass er keine Lust mehr hat, hier zu sein oder dass er sich was anderes wünscht, mit dem werden wir dann gucken, dass wir eine Lösung finden und dann werden wir eben auch verkaufen oder abgeben.
Wobei das jetzt, um auf das Letzte zuerst mal einzugehen, wir haben es in den vergangenen Jahren ja oft genug gesehen, wie schwierig das manchmal ist, da was vielleicht zu wollen und es realisieren zu können, ist dann nochmal was anderes, weil der Markt dann da sein muss. Und die Gladbacher Spieler waren in der letzten Zeit, also so mancher war jetzt nicht so begehrt, als dass das immer wunderbar reibungslos geklappt hat. Mal sehen, was da möglich ist, aber die Botschaft der vergangenen Woche, des vergangenen Donnerstags, war auf jeden Fall absolute Konzentration für Ruben Schröder erstmal auf das Tagesgeschäft, da gibt es genug zu tun. Du hast die Wintertransferperiode angesprochen, es gibt viele Verträge, die entweder 2026 oder 2027 auslaufen. Ich denke, da wird er in den nächsten Wochen ganz genau hinschauen. Er wird ja ab dem Spiel gegen die Bayern auch unten auf der Bank sitzen, wird er drauf schauen, wie der einzelne Spieler sich einbringt, und dann werden die Weichen für die Zukunft gestellt, auch über eben Vertragsverlängerungen oder über Entscheidungen zu sagen, es wäre vielleicht besser, wenn wir auf der und der Position oder bei dem und dem Spieler, wenn wir da eine Veränderung herbeiführen können. Insofern, an Arbeit wird es ihm da mit Sicherheit nicht mangeln. Ja, und du hast es angesprochen, das war einer sicherlich der bemerkenswerteren Sätze auf der PK, und die hat er ja auch wiederholt vor dem Spiel gegen Union Berlin im Sky-Interview, dass er gesagt hat, wir brauchen da, oder er sieht das auch, dass es eine Verstärkung in der Defensive noch geben muss. Das steht im Gegensatz zu dem, was sein Vorgänger Roland Wirkus letztlich entschieden hat, in der Sommertransferperiode dort nicht noch einen Spieler zu verpflichten für die Abwehrkette. Und insofern ist er da auch dort ziemlich klar. Und da können wir gespannt sein, wie viel Möglichkeiten sich ergeben im Winter. Und wie du schon sagtest, auf der Abgangsseite ebenso werden da vielleicht auch noch, sagen wir, Potenziale frei. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen und Monaten dann entwickeln wird.
Da wird es, glaube ich, dann auch nicht mehr allzu lange dauern, bis man da vielleicht mal über die ersten Namen diskutieren kann. Also ne, Mitte Oktober, wenn wir 4 Wochen weiter sind, dann wird es da, glaube ich, schon das ein oder andere Gerücht geben. Es ist ja auch so, dass es eine Wintertransferperiode ist, in der man im besten Fall wirklich alles im Dezember regelt, weil ich meine, am 10.01., ich schaue nochmal gerade auf den Spielplan, ja, am 10.01. geht es für Gladbach schon wieder weiter mit dem Heimspiel gegen Augsburg. Und wenn man bis Ende Januar warten würde, also Borussia hat im Januar 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, weil am 31. noch das Auswärtsspiel in Bremen ansteht. Also da gilt es dann auch, je nachdem, wie sich die Lage bis Weihnachten weiter verschärft, keine Zeit zu verlieren. Und da bringt man eben die Transfers am besten noch vor dem ersten Spiel im neuen Jahr unter Dach und Fach.
Ja, wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das ja nun mal, du hast ja einige Gegner genannt, der HSV gehört auch dazu, Hoffenheim, also das sind Mannschaften, also da muss ja auch was passieren. Es mag das ein oder andere Spiel geben, wo man den Gladbachern zugestehen muss, dass es vielleicht die Chancen zu punkten geringer sind. Jetzt die Startphase war eher eine, wo man das Gefühl hatte, das spricht jetzt ein bisschen eher dafür, dass es nicht so läuft wie in den vergangenen beiden Jahren unter Gerardo Seoane, wo man so im Oktober der Musik so ein bisschen hinterherlief, dann ein wenig in die Spur gekommen ist, jeweils durch Heimsiege vor allen Dingen in der damaligen Phase. Aber da war das Startprogramm relativ schwierig. Jetzt muss man ja ganz deutlich sagen, 4 Heimspiele schon und davon auch 2 richtig in den Sand gesetzt. Frankfurt ist sicherlich das Team, was am stärksten einzuschätzen war. Und die Auswärtsaufgaben in Stuttgart und Leverkusen waren auch sicherlich nicht einfach, wobei beide Mannschaften zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht sicherlich sich in Topform befunden haben. Insgesamt ist viel zu wenig dabei rumgekommen und jetzt kommen zum Teil sehr schwere Gegner. Und wenn du ich nenne das jetzt mal Startphase im Januar, ich meine, die Pause wird relativ kurz sein, aber wenn du die ansprichst und man hat dann eben die Personalsituation gar nicht richtig anpacken können oder noch nicht geklärt, dann sind ganz schnell 20 Spieltage schon gespielt und da wollen die Gladbach-Fans mit Sicherheit ihren Verein nicht mehr auf dem 18. Tabellenplatz sehen.
Und dein Einwand vorhin, was die Wintertransferperiode angeht, der war natürlich völlig berechtigt. Das Januarfenster ist komplizierter, eben weil es nicht viel Zeit gibt. Spieler sind in der Regel eben auch teurer und man muss für seine eigenen Spieler, die man da eventuell loswerden will, eben auch erstmal Abnehmer finden. Jetzt ist es für den Moment so, dass sich an der personellen Situation so schnell eben nichts ändert und in der Konstellation, die da jetzt am Freitag bei Union vorzufinden war, wird es jetzt auch gegen den FC Bayern gehen, Thomas. Ein Spiel, bei dem ich sage, ja, also wenn Gladbach da mit einem 0-2 oder 0-3 rausgeht, dann sind sie aus meiner heutigen Sicht gut bedient.
Ja, das ist so. Also ich glaube, das muss man so sehen. Klar, das hat Ruven Schröder, glaube ich, nach dem 1-3 in Berlin dann gesagt, auch die Partie geht bei 0-0 los. Das ist eine Plattitüde. Natürlich ist es wahr. Die Bayern haben bisher jedes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Es ist das Spiel, wo die Gefahr halt am größten ist, dass für eine Mannschaft wie Gladbach selbst eine starke Leistung nicht reichen wird, weil die Bayern eben dann einen Zahn zulegen können und das Spiel dann auf ihre Seite ziehen. Und ich glaube, es hilft ja auch null den Gladbachern, dass sie jetzt da Hoffnung haben könnten, als Tabellenletzter irgendwie unterschätzt zu werden. Die Bayern wissen ganz genau, dass es in Gladbach für sie immer eher unangenehm ist und dass sie sich jetzt gar nicht so leicht tun, diese Spiele im Borussia-Park zu gewinnen. In den letzten 2 Jahren ist es ihnen jeweils gelungen, mit einem knappen Ergebnis, aber letztlich auch in beiden Spielen verdient. Aber deswegen werden sie werden die Gladbacher nicht unterschätzen, obwohl eben Borussia jetzt gerade nicht in einer Form ist, wo die Bayern da jetzt irgendwie Sorgen haben müssten. Insofern gebe ich dir absolut recht. Ich glaube auch, dass dieses Spiel einfach jetzt zurzeit so eine Partie ist, wo der Druck auf die Gladbacher ganz gering ist, ist im Grunde ja gar nicht existent. Das Wichtigste ist, dass sie da nicht auseinanderfallen. Also dass es nicht nochmal etwas passiert, was gegen Bremen in der zweiten Halbzeit war, dass man da gar kein Aufbäumen mehr spürte und dass sowas wie die ersten 50, 60 Minuten gegen Frankfurt natürlich nicht passieren darf. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das wird auch nicht passieren gegen die Bayern. Das ist dann eben dann nochmal, sind da diese paar Prozente, die man selber auch nochmal rausholt. Und das Schlimme ist ja, dass das die Gladbacher eben gegen die anderen Gegner auch schaffen müssen, diese paar Prozente an Defensivarbeit draufzulegen. Insofern ist das vielleicht sogar eine ganz gute Übung gegen die Bayern jetzt und das eben mitzunehmen dann in die darauf folgenden Spiele. Also ich sehe diesem Spiel in Anführungsstrichen gelassen entgegen. In diesem Spiel wird die Mannschaft Kredit von den Fans haben, weil auch die Fans wissen, wie die Ausgangslage ist.
Jedes Spiel als Bayern-Spiel sehen, das ist quasi dein Rezept
so kann
für
man
die
sehen,
Borussen.
Ja.
Ich weiß, was du meinst mit dem Druck, also der laut dir da nicht vorhanden ist. Das bezieht sich ja einfach so sportlich darauf, dass man jetzt eben wirklich keine Erwartungen hat. Aber was ich halt sehe, ist der tabellarische Druck. Und der wird ja nach dem Spiel, außer es gibt die Riesenüberraschung, wie ihr merkt, sind wir da aber nicht so optimistisch. Wir kommen ja später auch noch zum Ergebnistipp. Dann hast du aber unter Umständen die Situation, dass du das nächste Spiel nicht gewonnen hast und 3 Tage später musst du irgendwie bereit sein für diese Pokalaufgabe. Also ich sehe es als ganz gefährlich an, innerhalb von 3 Tagen dann ja vielleicht doch nochmal 2 Niederlagen zu kassieren, aus dem Pokal raus zu sein. Ich weiß, das ist jetzt Schwarzmalerei, weil wir müssen nicht darüber reden, dass Gladbach zu Hause gegen den Zweitligisten einfach gewinnen muss. Aber Thomas, ich sehe das als richtig gefährlich an, wenn Gladbach da nächsten Samstag auf die Mütze bekommt. Also stell dir nur mal vor, dieses Spiel geht 0-6 aus. Dann hast du doch auch, also dann gibt's doch da auch wenig Fans, die dann da Nachsicht haben, sondern dann wird's doch, dann wird's ja doch schon vor dem Derby irgendwie ungemütlich.
Absolut, klar. Also, die Ausgangslage wird Borussia jetzt nicht mehr verändern können. Die Probleme haben sie sich bereitet durch Heimspiele wie gegen Bremen, gegen den HSV, wie so eine Auswärtsleistung jetzt wie in Berlin. Insofern, das kriegen sie ja jetzt nicht mehr geändert. Jeder Verein muss 2-mal gegen die Bayern ran. Das ist nun mal so. Jetzt sind die Gladbacher dran. Das wird die Heidenheimer irgendwann genauso treffen wie St. Pauli oder Wolfsburg oder wen auch immer. Also es wird, wenn es eine normale Saison ist, werden ja 13, 14 Teams keinen oder höchstens einen Punkt gegen die Bayern holen in der Saison. Also vielleicht sind es sogar 15 Mannschaften, wenn die Bayern durchziehen. Da bleiben ja dann nicht mehr viele. Also insofern, das ist für jeden Verein letztlich dieselbe Konstellation. Und jetzt sind halt die Gladbacher dran. Ich gebe dir vollkommen recht, es darf natürlich nicht so sein, dass die Mannschaft auseinanderfällt und dass das ein Ergebnis wird, das dafür sorgt, dass da noch so ein Schatten über die kommenden Aufgaben liegt. Wenn das ein Spiel wird, wo sich die Gladbacher ordentlich verkaufen, dann wird es gar nichts an der Ausgangslage ändern. Dass sich natürlich die Situation in der Tabelle nochmals etwas verschärfen kann, insofern als dass das statt 2 Punkte Rückstand vielleicht 3 oder 4 sind, das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, das hat sich die Mannschaft eingebrockt, nicht durch eine Niederlage dann gegen die Bayern, sondern durch die Spiele, die sie bisher abgeliefert hat und die Punkte, die sie bisher eingesammelt hat. Das war viel zu dürftig und unter dem Gesichtspunkt sehe ich das jetzt halt als nicht so dramatisch an. Dass irgendwann steht das Spiel gegen die Bayern halt nun mal an und gerade jetzt, wo sagen wir mal noch einige Offensivspieler fehlen oder eben nicht in der Verfassung sind, dass man sagt, da haben wir jetzt eine richtige Chance, den Bayern womöglich weh zu tun. Sie werden sich so vorbereiten, dass sie natürlich den Bayern weh tun wollen, aber die Konzentration wird auf der Defensive liegen müssen und da gilt es jetzt nochmal alle Sinne zu schärfen und ich glaube halt, dass es eben in so Spielen wie gegen die Bayern auch eher passiert, dass die Sinne geschärft sind. Das ist das Schlimme. Das gilt es jetzt mitzunehmen in dieses Spiel und eben dann darüber hinaus, wenn es denn halbwegs funktioniert.
Du hast den schönen Satz gesagt, wenn die Bayern durchziehen auf die ganze Saison geblickt, das ist für mich auch das, was am Samstag darüber entscheiden wird. Die Bayern spielen Mittwochabend in der Champions League noch in Brügge, zu Hause gegen Brügge, Entschuldigung, und fahren dann halt am Samstag nach Gladbach. Und ja, natürlich ist da die Frage, wird der ein oder andere vielleicht geschont? Aber wenn die Bayern ernst machen und wenn sie Bock haben, Gladbach weh zu tun, dann sollte es ihnen gelegen. Alles andere wäre für mich am kommenden Wochenende eine große Überraschung. Dann lass uns doch mal in Richtung Aufstellung blicken, Thomas. Und bevor wir vielleicht exakt übers Personal reden, ist ja auffällig, dass Eugen Polanski, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber doch jetzt in 3 seiner 4 Spiele, außer gegen Frankfurt war es nicht so, das System dem Gegner angepasst hat. Also es war jetzt auch bei Union wieder, dass man eben dieses 3-4-2-1 hatte, dass Union auch gespielt hat. Das würde für mich jetzt heißen, dass man sich am Samstag gegen die Bayern oder dass Eugen Polanski sich wieder dafür entscheidet und die Mannschaft in einem 4-2-3-1 auflaufen lässt.
Ja, ich gebe dir recht, das Spiegeln, ich glaube, so nennt man das ja dann gerne, das ist schon auffällig, hat jetzt in Berlin nicht zum gewünschten Erfolg geführt, in Leverkusen hat das gut funktioniert. Ob Gladbach die Spieler hat zurzeit, das Spielermaterial, um ein 4-2-3-1 wieder zu installieren. Also natürlich sind die Spieler da, Franck Honorat ist jetzt zurückgekommen, das ist ja ein ganz wichtiger Eckpfeiler bei der ganzen Sache. Aber ich wage zu bezweifeln, ob das jetzt dann das richtige, die richtige Formation wäre für dieses Spiel. Ich vermute, oder ich würde wahrscheinlich eher etwas anders das handhaben. Aber da gehen wir jetzt ja wahrscheinlich im Einzelnen drauf ein. Ich glaube, über den Torhüter müssen wir nicht lange oder groß sprechen. Moritz Nikolas hat gerade auch gegen die Bayern, wenn ich mich an das letzte Heimspiel erinnere, an das 0-1, da hat er es vor allen Dingen verhindert, dass es nicht eine klarere Niederlage gegeben hat. Ja, ich denke, da wirst du mitgehen. Das ist die Nummer 1 am nächsten Samstag.
Ja, wenn er sich denn nicht verletzt, toi 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 dafür, Moritz Nikolas. Davor, ja, sind wir jetzt bei der Frage, Dreier- oder Viererkette? Also ich sehe es gegen die Bayern und zu Hause auch tatsächlich dann eher wieder in der Viererkette. Was meinst du?
Da gehe ich mit, ja.
Okay.
Weil genau das, was du eben sagtest, gerade so 0-1 oder so, das hat nichts mit der Formation, mit dem System zu tun. Also ich sehe jetzt keinen Grund da drin, jetzt an der Dreierkette festzuhalten oder also ich glaube auch, dass es die Rückkehr zur Viererkette gibt.
Und jetzt würde ich mir wünschen, dass es eine Alternative gibt, aber die gibt's nichts und die gibt's nicht und dafür können wir beide nun mal nichts. Deswegen wird da am Samstag, wenn ich jetzt wetten müsste, Joe Skelly spielen. Und wenn man dann weiterdenkt, dann mit Elvedi, Dix und dann würde ich mit Ulrich als Linksverteidiger gehen. Das ist meine Bayern-Abwehrkette.
Also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das nur zur Klarstellung. Ich würde es aber genauso machen. Ich sehe das so wie du, es fehlen zurzeit Alternativen, klare Alternativen, wo man sagen könnte, das können wir so besser machen, wenn du jetzt Dix nach außen ziehst auf die rechte Seite, weil Joe Skelly in Berlin nun wirklich einen ganz schwachen Tag hatte und nicht überzeugen konnte, dann weiß man nicht, ist es richtig, dann in der Mitte nur noch Nico Elvedi und Marvin Friedrich zu haben, dann wäre wieder kein Innenverteidiger auf der Auswechselbank, weil Fabio Chiarodi ja noch verletzt ist. Also ich würde auch Joe Skelly spielen lassen. Für ihn spricht jetzt mal davon ausgehend, dass er wieder eine bessere, eine konzentriertere Leistung zeigt. Für ihn spricht da schon die Schnelligkeit auf der Außenbahn. Denn es wird viel Abwehrarbeit zu verrichten sein, das ist ja klar, da braucht man kein Prophet zu sein. Insofern, Joe Skelly würde ich jetzt auch außen wieder sehen und dann genauso wie du Nico Elvedi, Kevin Dix in der Innenverteidigung und Lukas Ulrich mit leichten Vorzügen gegenüber Luka Netz dann auf der linken Seite.
Okay, jetzt habe ich eben ja vom 4-2-3-1 gesprochen. Aber, und das würde so ein bisschen dem entsprechen, was Eugen Polanski bisher immer gemacht hat, das Zentrum schließen. Thomas, ich würde vor der Abwehr mit Reitz, Engelhardt und Sander gehen. Also es wird bei mir, Spoiler, könnt ihr euch ja jetzt schon denken, auf ein 4-3-3 hinauslaufen.
Ja, bei mir auch. Also es ist auch das, was Gerardo Seoane im letzten Heimspiel gegen die Bayern gewählt hat. Da waren es Weigel, Reitz und Sander. Jetzt sind es Engelhardt, Reitz und Sander. Ich würde auch sagen, dass die defensiven Mittelfeldspieler haben zurzeit alle sind im Rhythmus, haben ihre Spielpraxis, kommen zurzeit vielleicht nicht alle eben im defensiven zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Rocco Reitz so ein bisschen nach rechts verschoben, Jens Kastrup auf die linke Seite. Aber es spricht viel dafür, dass sie im Block halt wieder zusammenspielen. Und dann gehe ich jetzt sozusagen mal in Vorleistung, weil du jetzt zweimal gesagt hast, wie du aufstellen würdest. Für mich dann vorne auch eben so ein 4-3-3 würde ich dann Haris Tabakovic ganz vorne sehen und ansonsten Franck Renoir und Jens Kastrup. Jens Kastrup dann auf der linken Seite. Er hat ja jetzt schon zweimal links gespielt, jeweils in einer etwas anderen, sagen wir mal, Positionierung. Einmal ein klassischer linker Mittelfeldspieler in eher so einer flachen Vier und das war gegen den SC Freiburg der Fall. Und jetzt in Berlin in der Arbeit gegen den Ball, so ein Linksverteidiger in der Fünferkette, Schienenspieler, nennt man das ja heutzutage im modernen Fußball, und auf dem Weg nach vorne dann durchaus auch mal einrückend. Ich denke, dass er diese Position gut spielen kann und es gibt halt zurzeit wenig, sagen wir mal, Alternativen. Gio Reyna ist noch nicht fit genug dafür und Flo Neuhaus hat sich nicht aufgedrängt in Berlin. Kevin Stöger sehe ich jetzt auch nicht zwingend in der ersten Elf. Insofern Kastrup und Honorar bringen dann auch das Tempo mit, um Umschaltsituationen, die es dann ab und an für die Gladbacher gegen Bayern geben kann, dann vielleicht auch gewinnbringend zu nutzen. Ja, Haris Tabakovic hat einfach sich seinen Platz, glaube ich, aufgrund der Leistungen einfach verdient. Auch wenn er jetzt natürlich kein klassischer Konterspieler ist. Aber er wird auch wichtig sein bei den gegnerischen Standards. Also insofern für mich vorne Honorar, Kastrup, Tabakovic.
Das ist tatsächlich exakt das, was ich mir notiert habe. Die Frage war dann natürlich, du hast den Gedanken gerade auch erläutert, soll Florian Neuhaus raus? Ja, sehe ich ihn jetzt auch nicht nächste Woche. Vor allem dann auch eben, weil bei ihm dann die Arbeit gegen den Ball vielleicht auch einfach ja, eine andere oder weniger, deutlich weniger intensiv ist, als es ein Jens Kastrup macht. Franck Honorat, das klang auch so bei Eugen Polanski nach dem Spiel durch, ist da definitiv einen Schritt weiter als Gio Reyna und für mich dann auch Samstag klarer Startelf-Kandidat. Klar, die Frage ist dann natürlich, wie sieht's dann mit Dienstag aus? Also ich gehe nicht davon aus, dass er beide Spiele von Anfang an machen wird, aber dem musst du jetzt gegen die Bayern, gerade wenn man den Punkt berücksichtigt, es gibt nichts zu verlieren, ja, dann ist es eine gute Trainingseinheit für Franck Honorat. Soll ich dann jetzt vorlegen mit dem Ergebnistipp, Thomas?
Darfst du gerne. Ich gehe stark davon aus, dass du jetzt ein Ergebnis nennst, was du eben schon mal angedeutet oder angenannt hast.
Jetzt hast du an 0-6 gedacht?
Nee, tatsächlich nicht. Nein, du hast aber vorher mal was gesagt Richtung 0-2,
0-3. Ach so, genau, aber ich habe hier 0-4 stehen und ich bleibe auch dabei. 0-4 ist dann die Frage, so jetzt, wenn du mir das jetzt vorher sagst, so okay, steht es dann irgendwie bis zur 80. 0-2 und dann ne, kriegt man hinten raus diese Tore oder ist es 0-4, was auch 0-6 sein könnte? Ich weiß es nicht, ich kann nicht okay. In die Glaskugel schauen.
Okay, also ich schwanke nämlich genauso zwischen 0-2 und 0-3 und um mich jetzt ein bisschen weiter sozusagen von dir abzusetzen, sage ich jetzt einfach, es wird 0-2.
Gucken wir mal, was es denn wirklich gibt. Wir beide sind Samstag auch wieder im Stadion zusammen und dann werden wir uns von der Tribüne angucken, wie schlimm es wirklich wird, oder? Thomas, auch da, ne? Jetzt, wir sind absolut bereit, uns überzeugen und überraschen zu lassen. Vielleicht geht es auch alles ganz anders aus und wir reden dann hier nächste Woche im Podcast über die große Sensation.
Das hat es alles schon gegeben, ja.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht zu sehr von Borussia ärgern und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder.
Macht's gut.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.